Guten Abend, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Und das Thema, was ich gebracht habe, ein Leben aus der Gnade. Hätte ich das Thema mitgebracht, eine Predigt aus der Gnade, dann würde ich euch eine Geschichte erzählen, das mir vor ein paar Wochen passiert. Da war ich eingeladen bei einem Inlandmission-Ehepaar in Oelde. Das sind Menschen, die ich schon seit 40 Jahren kenne. In meinem allerersten Bibelkreis, den ich geleitet habe, in Gießen als Student. Und die sind da tätig. Und die haben mich auch eingeladen, am Sonntag das Wort zu halten. Und die hatten auch, ohne dass ich das wusste, ganz schön die Werbetrommel da gerührt. Als ich das mitbekam, da habe ich mich besonders gut vorbereitet und ein sehr schönes Konzept geschrieben, wirklich ausführlich mit Notizen und Randnotizen und alles. Und ich dachte, es kann ja nicht schief gehen. Und als ich dann Sonntag nach vorne ging und ich machte meine Bibel auf, ich bin fast in Ohnmacht gefallen, mein Zettel war weg, hatte ich zu Hause vergessen. Dann habe ich gebetet, Herr, lass diese Predigt aus Gnade sein. Und das war eine Predigt aus Gnade, lief gar nicht so schlecht, ja, wenn der Herr dabei ist. Aber wie gesagt, das Thema ist es nicht, deswegen erzähle ich euch diese Geschichte nicht, sondern bringe ich euch ein Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 26. Und zwar, es geht darum, dass hier Paulus vor dem König Agrippa sich rechtfertigen soll. Und ich lese, wie gesagt, Apostelgeschichte, Kapitel 26, ab Vers 9 bis 18. Zwar meinte auch ich selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. Das habe ich auch in Jerusalem getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den hohen Priestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung. Und ich wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in die Fremdstädte. Als ich darum nach Damaskus reiste mit Vollmacht und im Auftrag der Hohepriester, sah ich mitten am Tage, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird schwer sein, wieder den Stachel zu löcken. Ich aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen, zum Diener und zum Zeugen für das, was du gesehen hast und wie ich dir erscheinen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So wenn sie vergebende Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Soweit das Wort Gottes. Paulus gibt Zeugnis von seiner Begegnung mit Jesus, die sein Leben so radikal veränderte. Zeugnis geben, das ist so eine typisch christliche Terminologie. Denn der Mann auf der Straße versteht das nicht sofort. Wenn ich zu jemandem auf der Straße zugehe und sage, ich will ihm ein Zeugnis geben, dann würde er mich ziemlich verwirrt anschauen und denken an Arbeitszeugnis, an Schulzeugnis. Aber für uns Christen ist das ganz wichtig. Das ist ein Urauftrag. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 gibt uns der Herr Jesus diesen Auftrag, seine Zeugen zu sein. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Wisst ihr, wir sind oft so bestrebt und bemüht, den Menschen die Existenz Gottes zu beweisen oder die Zuverlässigkeit und Irrtumlosigkeit der Schrift, dass wir vergessen, dass unser eigentlicher Auftrag bedeutet, schlicht und einfach Zeugen des Herrn zu sein. Ich werde nie vergessen, eine Tochter hat unsere ungläubige Verwandtschaft in Kassel mal besucht. Und die wollten sie wirklich auseinandernehmen, haben sie angefangen mit Evolutionstheorie und Beweisen und alles Mögliche. Und meine Tochter ist keine Naturwissenschaftlerin und konnte auch das meiste gar nicht sagen. Und wurde ganz schön ausgelacht. Meine, mit mir haben die nicht den Mut, darüber zu reden, die würden Antworten bekommen. Aber meine Tochter, anstatt entmutigt zu sein, hat einfach schlicht bezeugt, was Jesus ihr bedeutet. Und wie sie Jesu begegnete. Und liebe Geschwister, das hat gesessen. Das hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Deswegen Zeugnis geben, das ist unser Auftrag. Und das eigentliche Zeugnis enthält ein Davor, meistens, nämlich mein altes Leben, dann die lebensrettende Begegnung mit Jesus, wie seine Gnade mich erreichte und das danach, wie mein Leben verändert wurde, wie mein Leben erneuert wurde. Wir hatten mal im Offenbacher Bibelkreis nach vielen hochtheologischen Bibeltexten mal was ganz anderes gemacht, einfach eine ganze Zeit nur Zeugnisse gehört. Jeder einfach erzählt, wie er zu Jesus kam, was er vorher, wie sein Leben vorher ausgesehen hat, wie die Begegnung mit Jesus ausgesehen hat und wie sein Leben danach verändert wurde. Und das war wirklich erfrischend und ermutigend, wie lange nicht mehr. Paulus gibt dir auch Zeugnis vor dem König Agrippa und sein Davor und sein Danach und seine Begegnung mit dem lebendigen Sohn Gottes sind total heftig. Und dann wollen wir uns das genau anschauen. Das Davor, das Leben des Saulus. Vers 10 lesen wir, das habe ich in Jerusalem auch getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den hohen Priestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch die Strafen zur Lästerung. Und ich wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. Wir wollen versuchen an dieser Stelle, den Saulus, den Christenhasser und den Christenverfolger, zu verstehen, warum er das alles tat. Paulus glaubte wirklich, Gott einen Dienst zu tun, indem er Christen verfolgte und hinrichten ließ. Und das hatte der Herr Jesus vorausgesagt. Johannes 16, Vers 2 sagte der Herr Jesus, es kommt aber die Zeit, dass, wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst. Und oft ist es so in islamischen Ländern, dass die Moslems gerne Punkte für den Himmel, für Allah sammeln wollen, indem sie Christen umbringen. Und sie meinen, Gott einen Gefallen zu tun. Wie hat das angefangen? Das hat angefangen alles mit der Hinrichtung des Stephanus, des ersten christlichen Märtyrer. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was hier abläuft. Es ist wichtig. Gehen wir zurück zum Kapitel 7 von der Apostelgeschichte, ab Vers 54. Nachdem dieser Stephanus eine lebendige Rede vor dem Hohen Rat hält und sie ermahnt, dann die Reaktion des Hohen Rats ab Vers 54, Kapitel 7. Als die Mitglieder des Hohen Rates das hörten, gerieten sie in solche Wut über Stephanus, dass sie mit den Zähnen knirschten. Aber Stephanus war mit dem Heiligen Geist erfüllt und schaute gespannt zum Himmel hinauf, Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus an Gottes rechter Seite stehen. Ich sehe den Himmel offen, sagte er, und der Menschensohn steht an der rechten Seite Gottes. Da schrien sie laut, hielten sich die Ohren zu und stürzten sich miteinander auf ihn. Dann zerrten sie ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Dabei legten die Zeugen ihre Obergewänder vor einem jungen Mann hin, der Saulus hieß. Stephanus betete, als sie ihn steinigten. Herr Jesus, sagte er, nimm meinen Geist auf. Auf die Knie gestürzt, rief er noch einmal laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Was lernen wir daraus? Die erste ganz wichtige Erkenntnis lautet, das Neue Testament ist nicht antisemitisch. Das sage ich, weil im Moment eine Diskussion so läuft über, eigentlich eine begrüßenswerte Diskussion, über neue Antisemitismusformen in Europa, die meisten vom Islam herkommen. Und diese Diskussion war lange überfällig. Und doch, es gab so einen sehr umstrittenen Fernsehbeitrag dazu, dieser Beitrag, so gut er war, zum Schluss, machte er sich selber zunichte, indem er ganz am Anfang dem Neuen Testament Antisemitismus unterstellte. Schon ganz, ganz polemisch, denn er sagte, dadurch, dass Judas, der Verräter Judas hieß, Judas enthält Juden, dann war schon der Antisemitismus da in die Wiege gelegt. So ein Quatsch. Stephanus betet hier für die Juden, die ihn steinigten. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und Jesus Christus betet er am Kreuz, sterbend, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der Apostel Paulus sagt unmissverständlich im Römerbrief, dass er selber am liebsten in die Höhle gehen würde, wenn dafür seine Landsleute, die Juden, gerettet werden würden. Das Neue Testament ist nicht antisemitisch. Lassen wir diesen Schuh nicht anziehen. Aber das Zweite, was wir hier sehen, ist der Grund, warum Saulus, großen Gefallen hatte am Tod Stephanus. Es muss irgendwas sein, was die Juden hier als blasphemisch, als gotteslästerlich sehen. Sonst hätte Paulus und die hohen Priester überhaupt keine Grundlage gehabt, die Christen zu verfolgen und sie mit dem Tod zu bestrafen. Was ist das, was so blasphemisch für ihre Ohren war? Vers 56, wo Stephanus sagte, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn, und er steht an der rechten Seite Gottes. Das Erste. Und das Zweite, er betet zu Jesus Christus. Er ruft seinen Namen. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Jesus als Gott, als den Sohn Gottes zu sehen und anzusprechen, das war hier für die Juden blasphemisch. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, liebe Geschwister. Denn das Selbstverständnis der Urgemeinde, ihre Selbstdefinition war diejenigen, die den Namen des Herrn Jesus anrufen. Beispielsweise Apostelgeschichte 9, Vers 13. Es geht um den Hananias, der nach dieser Begegnung des Paulus mit Jesus zu ihm gehen soll und mit für ihn beten, dass er wieder sehend wird. Und Hananias sträubt sich und sagte, Apostelgeschichte 9, Vers 13, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, der viel Böses er deinen Heiligen Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, jetzt kommt's, die deinen Namen anrufen. Das waren Christen. Diese Definition hatten sie. Und in Vers 20, Apostelgeschichte 9, lautet, Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Also die Urchristen verstanden sich als diejenigen, die Jesus Christus als den Sohn Gottes verehren und anbeten, seinen Namen anrufen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Später schrieb der Apostel Paulus den Korinthern im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 1, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort. Ich habe mich mehrfach mit Zeugen Jehovas unterhalten. Es ist für mich ein besonderes Anliegen, ihnen gegenüber Jesus zu bezeugen. Und ich habe versucht, sie ihnen zu vermitteln. Hätte es sie gegeben zur Zeit der Urgemeinde, sie wären gar nicht verfolgt worden von Paulus. Sie wären gar nicht als Christen wahrgenommen worden, weil sie den Namen Jesus nicht anrufen dürfen. Für sie ist Jesus Christus nur der Erzengel Michael, nichts anderes. Es gibt diese scharfe Trennlinie. Es gibt Religionen, die Jesus in einer gewissen Ehre halten, der aber zu wenig ist und sie ihn nie anrufen wird. Die Zeugen Jehovas dürfen das nicht tun, die Mormonen dürfen das auch nicht tun und der Islam natürlich darf das auch nicht tun. Und durch diesen Passus werden sie davon abgehalten, eine Beziehung zu Jesus zu halten. Denn wie sollte man eine Beziehung zu Jesus haben, wenn man ihn nicht anrufen darf? Die Christen waren diejenigen der Urgemeinde, die den Namen des Herrn Jesus angerufen haben. Und das war aus der Sicht des Paulus Blasphemie. Er verstand die Göttlichkeit des Messias nicht. Und wie soll dieser fanatisierte Saulus, der so gegen die Gemeinde Gottes wütete, wie soll dieser umgekrempelt werden? Wie soll das geschehen überhaupt? Das habe ich damals, als ich ja bei diesen Inlandsmissionaren war, ich kenne den Mann schon seit 40 Jahren und ich hatte ihn mal kennengelernt, als er noch kein Christ war. Das war so ein unmöglicher Kerl. Der hat ständig mit mir geredet über Astrologie, über Gandhi und Buddha und stundenlang und konnte kein Komma und kein Tun finden. Ich habe gedacht, wie in aller Welt sollte dieser Mensch jemals sich bekehren? Das geht doch gar nicht. Ein halbes Jahr später war ich total erstaunt, ihn in der Gemeinde zu sehen. Und seine Bekehrung war so radikal, dass er Missionar wurde. Wie sollte es bei dem Paulus passieren? Wisst ihr, das ist auch, was mir so Freude macht. Der Herr Jesus kennt unsere Herzen. Und er kennt unsere Sprache. Er weiß, wie er es uns ansprechen kann, dass wir ihn verstehen. Und bei Paulus war auch so. Paulus war ein Theologe, erstes Ahne. Und der Herr Jesus spricht ihn theologisch an, um seinen Verstand zu erleuchten, ihn von der Wahrheit zu überführen. Es fängt schon an in der Vers 14, in unserem Kapitel 26, wo der Herr Jesus sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen oder den Stachel zu löcken. Was meint der Herr Jesus damit? Das war damals ein Sprichwort, ein sehr bekanntes Sprichwort, was in vielen Sprachen damals immer wieder vorkam, in Griechisch, in Hebräisch, in Latein. Es gibt auch heute Sprichwörter, die in vielen Sprachen ungefähr das Gleiche aussagen. Beispielsweise in Deutschland sagt man so schön, schlafende Hunde sollte man nicht wecken. In England sagt man, es ist nicht gut, einen schlafenden Löwen zu wecken. In Frankreich, schlafende Katzen sollte man nicht stören. Und in den Niederlanden, man muss schlafende Wölfe nicht wach machen. Und in Thailand, zu guter Letzt, necke nicht den schlafenden Tiger. Ähnliche Aussage. Aber hier, es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Das war in der Literatur damals ein Sprichwort, was die Ausweglosigkeit dessen darstellte, gegen eine göttliche Autorität sich aufzulehnen. Ich zitiere aus einem damals sehr bekannten Dichter eine Passage von Euripides, was er sagte: Ich, der ein zerbrechlicher Sterblicher bin, sollte ich lieber diesem Gott opfern, als gegen den Stachel auszuschlagen. Also das, was der Herr Jesus dem Paulus mitteilen wollte, ist: Du lehnst dich auf gegen eine göttliche Autorität. Das bin ich. Und ich denke, das hat bei Paulus eingeschlagen. Denn später beschreibt Paulus diese göttliche Autorität des Sohnes Gottes in Philipper 2, Vers 10 beispielsweise in den folgenden Worten: Dass in den Namen Jesu sich beugen sollen alle den Knie, die im Himmel und auf Erden unter der Erde sind. Zweitens, und wir sehen, Jesus erreicht Paulus im Multimedial, würde man es heute so sagen. Der Herr spricht zu Paulus aus einem gleißenden Licht. Vers 13, sah ich mitten am Tag auf dem Weg vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welche mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Welche Botschaft ist da drin enthalten? Dieses Licht, diesem Licht begegnen wir beispielsweise im Alten Testament in 2. Mose 40, Vers 33 beispielsweise, wo da steht, als die Stiftshütte eingeweiht wurde. Also vollendete Mose das ganze Werk, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht die Stiftshütte betreten, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Diese Herrlichkeit des Herrn, Shekinah, die Herrlichkeit Gottes, ist ein ganz wichtiger Begriff im Alten Testament. Und die Rabbiner haben es immer wieder beschrieben als ein gleißendes Licht, was auch beim brennenden Dornbusch zugegen war, als Gott zu Mose sprach, was später in der Stiftshütte zugegen war. Und in diesem gleißenden Licht war immer die Gegenwart Gottes. Und die Rabbiner schrieben, das war immer beim Volk Israel. Und es ging es so ein Segen und so eine Bewahrung aus dieser Shekinah heraus. Ich sah mitten am Tag auf dem Weg vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Wisst ihr? Der Herr Jesus spricht zu Paulus aus der Shekinah heraus, aus der Herrlichkeit Gottes und bezeugt hiermit gewaltig, dass er der Sohn Gottes ist. Ich denke, dass Paulus war überwältigt. Die Wahrheit hier wird vorgeführt, was der Herr Jesus sagt, Johannes 10, 30, ich und der Vater sind eins. Und später schreibt Paulus und zeigt damit, dass das alles verstanden hatte, 1. Korinther 2, Vers 7, wenn sie das erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Er nennt den Herrn Jesus den Herr der Herrlichkeit, den Herr der Shekinah, den Sohn Gottes, der allmächtige Gott. Das ist unglaublich, was für eine Verwandlung Paulus hier erfährt. Nach dieser gewaltigen Vorstellung von Jesus als der Sohn Gottes, dreimal dürfen wir raten, was Paulus als nächstes erwartet hätte. Hätte bestimmt erwartet, dass der Zorn des Herrn über ihn entbrennt und ihn vertilgt von der Erde. Er hätte erwartet, dass er als Christenhasser und Verfolger endlich mal das bekommt, was er verdient. Dass er platt gemacht wird, vielleicht gleich tot zu Boden fällt. Oder dass sich vielleicht die Erde auftut und ihn lebendig aufnimmt? Stattdessen geschieht Unglaubliches. Vers 17, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende. Hier zeigt sich Jesus Christus noch einmal eindrucksvoll als der Sohn Gottes, der mir Paulus aus diesem Licht heraus, aus dieser Schekina heraus beruft. Wie damals der Prophet Jesaja im Alten Testament aus der Herrlichkeit Gottes heraus berufen wurde. Aber von Jesus wird Paulus berufen. Und deswegen wird er sich fortan immer Knecht Jesu Christi nennen. Durchweg. Knecht Jesu Christi. Aber das Unglaubliche ist die Gnade. Die unglaubliche Gnade Gottes, die Paulus anstelle des verdienten Gerichts widerfährt. Er wird nicht platt gemacht. Er wird nicht bestraft. Ihm wird sein gesamtes altes Leben vergeben. Sein Hass, seine Christenverfolgung, die Todesstrafe, die er veranlasst, es wird ihm vergeben. Unglaubliche Gnade. Unglaubliche Gnade. Psalm 130, Vers 4 sagt unserem Gott: Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Gottes Größe, seine gewaltige Majestät offenbart sich mehr in seiner Gnade als in seinem gerechten Zorn. Gnade liegt unserem Gott näher am Herzen als Gericht und Gerechtigkeit. Gott hat ein Herz, Gott hat Gefühle. Es gibt so viele wunderbare Stellen in der Schrift, die zeigen, dass Gott Gefühle hat. Und der Alte Testament im Prophet Hesekiel erlaubt uns einen wunderbaren Einblick in die Gefühlswelt Gottes. Und das will ich euch nicht vorenthalten, aber das berührt mich jedes Mal, wenn ich das lese. Hesekiel Kapitel 18, ab Vers 23. Vers 23 und dann Vers 30. Da sagt Gott hier: Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und Vers 30 und folgende: Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Der Gottlose wird sterben, sagt uns der Text, in Ewigkeit verdammt sein, von dem gerechten Gott gerichtet. Und gottlos ist nicht nur Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot. Gottlos ist jeder Mensch nach der Heiligen Schrift, der auf seine eigene Gerechtigkeit baut und meint, ich bin gut genug, wenn ich mal vor Gott stehe, wird alles halb so schlimm. Ich kenne so viele Menschen, die genauso denken. Vielleicht geht es euch genauso. Da prahlt jedes Wort Gottes an dieser Haltung. Ich bin gut genug. Wenn ich mal vor Gott stehe, wird alles halb so schlimm. Da würde ich am liebsten schreien: Du Narr, weißt du nicht, dass Gott sogar deine Gedanken richtet? Deine Gedanken, die niemand sonst hören kann. Wie willst du vor dem heiligen Gott bestehen? Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und jetzt kommt, ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Gott nimmt auch unsere Gedanken wahr. Und er richtet auch die. Wer kann vor Gott bestehen? Der Gottlose wird sterben, sagt uns der Text, in Ewigkeit verdammt sein, und doch möchte der allmächtige Gott, ja, er sehnt sich danach in seinem Herzen, dass du nicht darunter fällst, dass du nicht dabei bist. Es sehnt sich mit Sehnsucht, dass du Jesus begegnest und Rettung findest. Epheser 1, Vers 7. In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Der Herr sehnt sich danach, dir zu begegnen, dich zu retten. Er mag nicht, wenn du gerichtet wirst. Der Herr hat Paulus sein heftiges altes Leben, alle seine Missetaten vergeben. Und das waren viele. Er ist auch bereit, deine Vergangenheit, so schlimm sie auch sein mag, oder so harmlos sie dir erscheint, zu vergeben. Er ist bereit, dir ein neues Leben zu schenken, wenn du zu Jesus Ja sagst. Mach deine Erlösung heute noch fest mit Jesus. Sag zu ihm Ja vom ganzen Herzen. Bekenne ihm deine Schuld und empfang seine Gnade, seine Vergebung. Heute ist der Tag, wo du sein Wort hörst. Leb fortan in der Gnade, da wir so ein Zeugnis haben. Wie Paulus ein Zeugnis hatte, von davor, von der Begegnung mit Jesus und von danach, wie er sein Leben, dein Leben erneuern kann. Heute ist der Tag, wo du sein Wort hörst. Liebe Geschwister, die Jesus schon nachfolgen, Leben in der Gnade bedeutet einen klaren Auftrag. Denn ich bin dazu erschienen, sagt Jesus zu Paulus, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen. Mit unseren Worten, mit unseren Taten, Jesus Christus zu bezeugen, das soll unser Hauptanliegen sein. Das ist das Wichtigste, was der Herr von uns erwartet. Ich habe in meinem Apothekenteam eine Aushilfsfahrerin, die so Arzneimittel zu den Kunden fährt. Und die braucht wesentlich länger für die Auslieferung als die anderen Fahrer. Und trotzdem schimpfe ich nicht mit ihr, noch ermahne sie, sondern lobe sie. Weil sie nimmt sich Zeit, den Kunden gegenüber Jesus zu bezeugen, auch wenn es länger dauert. Das ist für mich vorbildlich. Da zahle ich gern die Stunden, die sie mehr macht. Dadurch beteilige ich mich an ihrem Zeugnis ein Stück. Welche Möglichkeiten hast du bei deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft, Jesus zu bezeugen? Bitte den Herrn darum, dir das zu zeigen. Sei nicht aufdringlich, aber erfinderisch. Das ist ganz wichtig. Christi Zeuge zu sein. Ein Leben aus Gnade bedeutet, sich auf die Gnade zu verlassen. Ich denke, für Paulus war das besonders schwer. Denn wir müssen uns vorstellen, nach seiner Bekehrung ist er mit Christen in Gemeinschaft in Kontakt gekommen. Vielleicht mit Christen, wo er schuld daran war, wenn der Vater gefehlt hat. Der Sohn war nicht mehr da. Die Haus und Gut waren weg, wegen seines Wütens in seinem ehemaligen Leben. Und da muss man wirklich aus der Gnade leben, liebe Geschwister, um das zu verkraften. Ich denke, seine Missionsreisen waren ein Segen für ihn, dass man raus durfte. Wisst ihr, der Herr Jesus ist bereit, uns zu vergeben. Seine Gnade ist unglaublich. Ich bin so froh darum. Aber nicht selten müssen wir die Folgen unserer ehemaligen Schuld immer wieder sehen. So wie David sagt im Psalm 51, meine Sünde ist immer vor mir. Manchmal haben wir in der Vergangenheit Sachen getan, die falsch waren. Und wir sehen heute noch immer wieder die Folgen. Und das belastet uns. Paulus konnte aus Gnade leben. Er konnte sich total auf diese Gnade verlassen und trotzdem froh sein. Diese Gnade annehmen. Aufgehört hatte er, sich selbst anzuklagen. sich zu zermartern. So, der konnte sich am Herrn freuen, weil er in der Gnade leben konnte, trotz seiner Vergangenheit. Ich denke, das ist auch für uns ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister. Wisst ihr, man redet immer wieder von der Theologie der Gnade des Paulus. Theologie der Gnade. Und zu Recht, Paulus benutzt diesen Begriff so oft. Allein im Römerbrief kommt Gnade 20 Mal vor. Beispielsweise, wir werden ohne Verdienst gerecht aus einer Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. 7 Mal im 1. Korintherbrief. Beispielsweise, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. 10 Mal im 2. Korintherbrief. Beispielsweise, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 7 Mal im Galaterbrief. Ihr habt Jesus Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. 12 Mal im Epheserbrief. Denn aus Gnaden allein seid ihr gerettet durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Man kann schnell daraus eine Theologie des Paulus begründen. Aber für Paulus war das keine Theologie, das war sein Leben. Das war sein buchstäbliches Leben. Ein Leben aus der Gnade, zu dem du und ich berufen sind. Amen.